Willkommen zu dieser Sendung Spiritualität, sagt Gabi Fröhlich. Was ist der Mensch? Ist er nur Materie und seine Gefühle, seine Gedanken und seine Entscheidungen sind bestimmt von seinen Gehirnströmungen und Hormonausschüttungen? Wie aber erklären sich der Wissensdurst des Menschen, die Sehnsucht nach mehr, sein Sinn für Schönheit und im Letzten auch seine Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und zu lieben? Diese großen Fragen beantwortet das Christentum mit der Ebenbildlichkeit des Menschen, mit seinem Schöpfer, mit Gott und noch mehr mit dem Wirken des Heiligen Geistes im Menschen. Wie dieses Wirken in jedem Getauften aussieht und wie wir ihm Raum geben können, darüber sprechen wir heute in der Sendereihe Spiritualität mit Pater Gregor Lenzen mit dem Thema Gott in uns, das geistseelische Leben im Menschen. Wir werden darüber in 4 Teilen sprechen. Heute ist der 1. Teil und ich begrüße dazu Pater Gregor Lenzen. Er ist Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz des Passionistenordens, uns zugeschaltet aus Eichstätt. Herzlich willkommen, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pater Gregor, das geistseelische Leben im Menschen, das klingt fast ein wenig sehr spirituell, fast ein wenig abgehoben, als wäre das etwas für Mönche oder auch für Ordensleute wie Sie. Aber an sich gilt das für jeden Getauften, oder?
Das ist richtig, ja. Hier wird etwas ausgesagt über einen grundsätzlichen Zustand, eine Zuständigkeit im Menschen, im Getauften. Hier geht es um die Wahrheit der Einwohnung Gottes in der getauften Seele durch die heiligmachende Gnade auf dieser Ebene der Geist-Seele. Und das gilt für jeden Getauften. Ja.
Sie sind in Ihren Vorträgen, die wir jetzt von Ihnen hören werden, in 4 Folgen inspiriert durch ein bestimmtes Buch. Vielleicht nennen Sie uns das gleich, damit wir wissen, worauf Sie Bezug nehmen.
Ja. Erst vor kurzer Zeit hat ein Mitbruder mir dieses Buch in die Hand gelegt, könnte man sagen. Es trägt den Titel Gott in uns. Und der Verfasser dieses Buches ist ein französischer Jesuit namens Raoul Plus. Im Original lautete der Titel Dieu en nous. Und dieses Buch ist erschienen 1924, bereits 1924 in Toulouse, hat dann eine deutsche Übersetzung erfahren und ist in 2. Auflage 1959 unter dem Titel Gott in uns in Freiburg in der Schweiz im Canisius Verlag herausgekommen und jetzt in unserer Zeit 2011 durch einen Herrn Paul Karl neu herausgegeben worden. Und schon auf den ersten Seiten bin ich fasziniert worden durch die Tiefe, aber auch Einfachheit dieses Buches, das uns wirklich in unser Innerstes hineinführen will, in die Wahrheit der Gegenwart Gottes in unserem Innersten. Und bin so fasziniert davon, dass ich, wie gesagt, gerne darüber jetzt auch spreche, damit möglichst viele Menschen von dieser inneren Wahrheit erfasst werden und dann auch daraus leben können.
Also Gott wohnt in uns. Wir werden heute in einem ersten Teil darüber sprechen, wie diese Gegenwart Gottes als Gnade in uns ist, dass das erstmal wahrgenommen werden muss. Das ist ja nicht jedem wirklich bewusst oder schon gar nicht im Alltag. Wenn wir so laufen, vergessen wir das sehr gerne, dass wir da eine göttliche Wirklichkeit in uns tragen durch die Taufe. Und dann wird es weitere Schritte geben, noch über das Leben Christi in uns, die Umgestaltung in Jesus Christus. In einem dritten Teil geht es um das Leben in der Dreifaltigkeit und der 4. Schritt in der 4. Sendung wird dann sein, der Weg zur innigen Vereinigung mit Gott. Aber wir hören jetzt erstmal von Ihnen, Pater Gregor, die Grundlage über diese gnadenhafte Anwesenheit Gottes in uns durch die Taufe.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht wirklich darum, uns bewusst zu machen, wie nahe Gott uns gekommen ist und welch großes Geschenk, welch große Gnade er uns dadurch erwiesen hat. Frömmigkeit, religiöses Leben soll ja uns dahin führen, immer mehr mit Gott eins zu werden, zu einer Vereinigung mit Gott zu streben. Das ist das Ziel und die höchste Vollendung des geistlichen Lebens. Aber um mit jemandem sich vereinigen zu können, um eins zu werden mit ihm, muss er erst einmal anwesend sein. Und wenn wir da an Gott denken, an die Vereinigung mit Gott, dann ist für viele Gott eigentlich für viele in unserer Zeit eher abwesend. Und da geht es in einem ersten Schritt zunächst schon mal darum, sich die verschiedenen Weisen, die verschiedenen Arten der Anwesenheit Gottes in unserer Welt gegenwärtig zu machen, sich das bewusst zu machen. So lehrt uns der Katechismus, dass Gott grundsätzlich überall gegenwärtig ist. Er lehrt die göttliche Allgegenwart. Aber das ist für viele doch sehr, sehr allgemein und etwas unbestimmt. Konkreter glauben wir auch daran, dass Gott eben in besonderer Weise gegenwärtig ist im Himmel. Aber der Himmel ist auch so weit von uns entfernt. Da braucht es schon eine große geistige Schwungkraft, um wahrhaft mit Gott vertraut zu werden, ohne dass dieser ungeheure und dauernde Abstand einen daran hindere. Und drittens sagen wir, dass Gott gegenwärtig ist in der heiligsten Eucharistie. Und diese Gegenwart, so geheimnisvoll sie auch sei, ist dann viel greifbarer und unmittelbarer. Man sieht etwas, man fühlt etwas. Unsere armen Sinne haben eine Gewähr, dass Gott Christus in der Eucharistie wirklich da ist. Aber außer diesen drei Arten der Gegenwart Gottes gibt es eben noch eine vierte. Und das ist die Gegenwart Gottes in uns durch die heiligmachende Gnade. Und darüber schreibt Pater Raoul Plus. Und in der Folge möchte ich auch aus diesem schon zitierten Buch immer wieder entsprechende Passagen Ihnen vortragen. Diese vierte Art der Gegenwart Gottes im Menschen durch die heiligmachende Gnade. Pater Plus lässt hier einen Dialog sich entfalten, den ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Wo ist Gott, fragte jemand, ein Kind? In meinem Herzen. Wie kam Gott in dein Herz? Durch die heiligmachende Gnade. Geht er nie mehr fort aus deinem Herzen? Nein, wenn ich keine schwere Sünde tue, bleibt er immer in mir. Diese kindlichen Antworten offenbaren ein tiefes Verständnis des wahren christlichen Lebens. Sie enthalten kurz gefasst die Lehre, die uns mehr als alles andere geeignet scheint, eine innige Vertrautheit mit Gott herzustellen. Eben jene Lehre des Innewohnens Gottes in der Seele, im Herzen durch die Gnade. Und leider, wie schon festgestellt, denken oft nur wenige Menschen an diese Glaubenswahrheit, oft nur wenige Getaufte an diese Glaubenswahrheit. Pater Plus schreibt, fragen wir irgendeinen Christen, was heißt imstande der Gnade leben? Er wird dir antworten, imstande der Gnade leben heißt, keine Todsünde auf dem Gewissen haben. Du forschest weiter. Ist das nach deinem Dafürhalten alles? Gewiss ist das nicht genug. Nach deiner Antwort besteht die heiligmachende Gnade nur darin, etwas nicht zu haben, nämlich die Todsünde. Besteht sie aber nicht auch darin, etwas zu haben? Was zu haben? Nichts Geringeres, mein lieber Christ, als Gott selber, der lebendig in uns gegenwärtig ist. So dieser weitere kleine Dialog. Pater Blüsch schreibt, das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Glaubenslehre der Kirche. Das ist die Antwort des Katechismus. Ich zitiere aus dem Katechismus der katholischen Kirche, wo es heißt, die Gnade Christi besteht darin, dass uns Gott ungeschuldet sein Leben schenkt. Er gießt es, sein Leben, durch den Heiligen Geist in unsere Seele ein, um sie von der Sünde zu heilen und sie zu heiligen. Das ist die heiligmachende oder vergöttlichende Gnade, die wir in der Taufe erhalten haben. Sie ist in uns der Ursprung des Heiligungswerkes. Die heiligmachende Gnade ist ein bleibendes Geschenk, eine übernatürliche, feste Neigung. Sie vervollkommnet die Seele, um sie zu befähigen, mit Gott zu leben und aus seiner Liebe zu handeln. Von daher nennen wir sie auch eine habituelle Gnade, eine Gnade, die einen Zustand bezeichnet. Dass Gott wirklich in uns gegenwärtig ist, in uns wohnt, das lehrt unser göttlicher Heiland ausdrücklich, schreibt Pater Blüsch, das erklärt der heilige Apostel Petrus, das behandelt der heilige Paulus beständig in seinen Briefen, die Kirchenväter alle erinnern daran, die Liturgie erläutert es auf tausendfache Weise, die Heiligen erfahren es als lebendige Wahrheit, Gott in uns. Kardinal Mercier sagte einmal bei Exerzitien zu seinen Priestern, Gott lebt in uns. Das ist das Wichtigste. Vielen getauften Seelen aber bleibt dieses innere Geheimnis ihr ganzes Leben lang fremd und unbekannt. Sogar Priester schenken ihm nicht genügend Beachtung, denken nicht daran, und wenn man sie erinnert, so sind sie erstaunt und verwundert. Glaub doch daran, dass der liebe Gott euch nicht verlässt, solange ihr ihn nicht durch die Todsünde zwingt, aus eurem Inneren zu weichen. Er weckt häufig aus eigenem Antrieb ausdrückliche Akte des Glaubens an die wirkliche, immerwährende Gegenwart Gottes in euch selbst. Suchet Gott nicht außerhalb, sondern in euch selbst. Da drinnen wohnt er für euch, da ruft er euch, da drinnen wartet er auf euch, da leidet er, weil ihr an alles andere denkt als an ihn. Soweit die zitierten Worte von Kardinal Mercier. Worin besteht also das Geheimnis der Gnade Gottes? Pater Blüsch schreibt, es besteht darin, dass die Gläubigen wissen, dass sie lebendige Tempel des Heiligen Geistes sind und Gott selbst in ihrem Herzen tragen. Und aus dieser Wahrheit leitet sich auch die Forderung ab und die Herausforderung, ein Leben führen zu müssen, das eines solchen Gastes, eines solchen Seelengastes würdig ist, der sie überall sieht und überall hin begleitet. Gott ist also das Leben unserer Seele. der Schatz unseres Herzens, der Gefährte unseres Lebens, die innerste, tiefste Quelle unserer Kraft, unserer Heiligung, unserer Frömmigkeit. In dem besagten Buch von Pater Raoul Plus wird aus einer Botschaft zitiert, die ein in Rom verstorbener Maristenpater empfangen hat. Eine Botschaft des Herzens Jesu an das Herz des Priesters. Und darin hören wir die Worte: Ich bin ja da, im Innersten ihrer Seele. O, ruf es ihnen allen zu, wie sehr ich sie liebe. Bitte und beschwöre sie, diesen dringenden Ruf meines Herzens zu hören, meine zärtliche Einladung. Sie möchten doch in den Grund ihrer Seele hinabsteigen, sich dort vereinigen mit dem, der sie nie verlässt, mit mir weitmöglichst eins zu werden. O, welch große Gnaden verspreche ich ihnen dann. Daran gilt es also immer wieder zu denken, liebe Hörerinnen und Hörer, wegzukommen von der Oberfläche unserer Seele und hineinzufinden in unsere Tiefe, dort, wo Gott in uns Wohnung genommen hat. Jenes Geheimnis, von dem der heilige Paulus den Kolossern erklärte, den Menschen vergangener Zeiten war es verborgen, jetzt aber hat es Gott durch das Evangelium seinen Heiligen geoffenbart und ihnen kundgetan, welchen Reichtum an Herrlichkeit dieses Geheimnis in sich birgt. Wie gesagt, es geht um eine Glaubenswahrheit. Wenn wir sie nicht selber in andauernder Betrachtung und durch geduldiges Studium erforscht haben, schreibt Pater Plus, wie können wir uns dann wundern, dass die Gläubigen ihr ganzes Leben lang in erstaunlicher Unwissenheit den kostbarsten Schatz, den es gibt, nicht kennen? Und mit diesem Schatz meint er das innere verborgene Leben mit Gott, den innerlich anwesenden Gott in der Seele. In der Glaubenslehre, in der Dogmatik gibt es den Traktat De Gratia von der Gnade. Und hier wird auch dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes in uns behandelt, ist also Teil der Gnadenlehre. Die Lehre über die göttliche Gegenwart in uns durch die heiligmachende Gnade. Hier geht es wirklich um die Grundlage eines vertrauten Verkehrs mit Gott. Und zwar nicht einfach nur im Gefühl oder in frommen Übungen, sondern eben in der Tiefe unserer Seele. In diesem Zusammenhang zitiert der Autor des Buches Gott in uns den heiligen Bernhard. Und ich trage Ihnen jetzt dieses Wechselgespräch zwischen Christus und Magdalena, Maria Magdalena, wie der heilige Bernhard es geschrieben hat, vor. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Du hast ihn ja schon, den du suchst, und weißt es nicht. Du suchst ihn außerhalb und du hast ihn in deinem Inneren. Du stehst weinend vor dem Grabe und suchst mich. Und ich bin drinnen, denn deine Seele ist mein Grab. Dort drinnen ruhe ich, aber nicht tot, sondern lebend in Ewigkeit. Deine Seele ist mein Garten. Du nennst mich mit Recht einen Gärtner. Als zweiter Adam habe ich auch einen Paradiesesgarten zu bebauen. Meine Aufgabe ist es, im Garten deiner Seele zu arbeiten, dass darin eine reichliche Ernte heiliger Begierden aufsprieße. Wie? Du hast mich in dir und weißt es nicht. Darum suchst du mich draußen. Aber siehe, hier bin ich. Ich erscheine dir äußerlich sichtbar, aber um dich in dein Inneres zurückzuführen. Dort, in deinem Inneren wirst du mich finden. Oh, ich bin dir nicht fern, wie du meinst. Ich bin dir ganz nahe. Sag, was kann einem näher sein als sein eigenes Herz? Wer mich findet, der findet mich in seinem Herzen. Da ist meine Wohnung. Gott wollte also dem Menschen das übernatürliche, das göttliche Leben wieder schenken, das er durch die Ursünde verloren hat. Darin besteht die eigentliche Erlösung, dass Gott uns wieder Anteil gibt an seinem Leben, an seinem göttlichen Leben. In der Weihnachtszeit haben wir immer wieder über den wunderbaren Tausch gesprochen, wo Gott einfach unsere Menschennatur, unsere armselige Menschennatur annimmt, um uns dadurch Anteil zu geben an seiner göttlichen Natur. Und auf diesem Wege wird der Mensch erlöst. Schauen wir noch auf dieses Mysterium, auf dieses Geheimnis der Erlösung durch Jesus Christus, um zu begreifen, was diese innere Gegenwart Gottes im Menschen wirklich bedeutet. Gott hat den Menschen erschaffen mit Leib und Seele. Ein Leib und eine Seele. In diesem Geschöpf ist der ganze Mensch enthalten, schreibt Pater Plüss. Allerdings aber Gott ist nicht ganz darin enthalten. Und nach dem Willen Gottes sollte nun der Mensch nicht nur Mensch sein. Gott beschließt, ihn an seinem eigenen göttlichen Leben teilnehmen zu lassen. Der Mensch bleibt Mensch, aber schon auf dieser Erde ist er dazu berufen, das Leben Gottes in sich zu haben. Und damit das Wirklichkeit werden konnte, ist Gott selber Mensch geworden, ist Christus auf diese Erde gekommen. Adam war ungehorsam und hat deshalb das übernatürliche, göttliche Leben verloren. Von nun an müssen wir leiden, von nun an müssen wir sterben. Aber das Entscheidende, worauf es einzig ankommt, ist, dass wir all unsere göttlichen Vorzüge verloren haben durch diesen Ungehorsam gegenüber Gott, durch die Sünde. Bewusster und törichterweise, schreibt Pater Plüss, zog der Mensch vor, sein göttliches Leben zu verlieren. Das war die Ursünde, die Erbsünde. Dadurch hat der Mensch eingewilligt, nur noch Mensch zu sein. Ein bloßer Mensch. Man nennt ihn den gefallenen Menschen. Und in der Tat, welch ein Fall, welch ein Verlust. Wir hatten alles verloren. Aber Gott wollte uns in seiner Güte und Liebe alles wieder zurückgeben. Er wollte uns wieder Anteil geben an seinem göttlichen Leben. Es hätte ganz gut geschehen können, dass nach der ersten Sünde niemand uns zu Hilfe gekommen wäre. Es hätte ganz gut sein können, dass wir keinen Jesus Christus gehabt hätten, dass wir einmal verloren, auf immer verloren gewesen wären. Aber Gott liebt uns. Er liebt seine Geschöpfe. Er liebt den Menschen Und so wollte er ihn wieder heilen, zu sich aufheben, ihm Anteil geben an seinem Leben. Das Übernatürliche ist das göttliche Leben in uns, wodurch wir endliche Geschöpfe am Leben des Unerschaffenen, Unendlichen teilnehmen. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Würde. Gott hat uns nur deshalb erlöst und Jesus Christus ist einzig und allein auf die Erde gekommen, um uns dieses verlorene, übernatürliche Leben zurückzugeben. Das ganze Erlösungswerk hatte nur diesen einen Zweck, uns wieder zu göttlichen Menschen zu machen. Gott wollte wieder in uns zurückkehren. Und das Wort ist Fleisch geworden. So beten wir im Engel des Herrn, so lesen wir im Johannesprolog. Und das ist wirklich das große Erlösungsgeschehen, das Wunder der Liebe. Der Frevel, der von einem Menschen begangen worden ist, er wurde gesühnt durch den Gottmenschen Jesus Christus, der für uns, für diesen Frevel Sühne leistete. Niemand außer Gott konnte das tun. Gott, der Sohn, nimmt alles auf sich. Er will Mensch werden, er will unsere Natur annehmen, will einer von uns sein. So wird ein Mensch die Sühne leisten und alles wiederherstellen. Denn das Wort wird Fleisch werden. Gott wird Sühne leisten und alles wiederherstellen. So wurde die Menschwerdung beschlossen. Der Erlöser wurde unser Bruder der Natur nach, damit wir seine Brüder werden durch die Gnade. Das sind die großen Zusammenhänge, an die wir denken sollen, wenn wir an die innere Gegenwart Gottes durch die heiligmachende Gnade denken. Hier wollte Gott uns wieder heilen, uns Anteil geben an seinem Leben. Christus ist nun der Erstgeborene, der ältere Bruder, auf den die ganze Menschheitsfamilie mit Stolz hinblickt. Und ihm sollen wir folgen, uns mit ihm vereinen, damit wir wieder Söhne, Töchter unseres Vaters im Himmel werden. Durch die Taufe ist das Leben des Vaters in unsere Seelen herabgestiegen. Und dieses große Geschenk soll nun durch ein ganzes Leben hindurch zur Entfaltung kommen. Und dazu haben wir auch entsprechende Hilfsmittel, etwa die Beichte. Das göttlichste meiner Sakramente, schreibt hier Pater Blüß, das meine Liebe erfunden hat, damit deine Seele nicht in der Sünde verkomme. Wir haben ein Vorbild, Jesus Christus. Wir haben eine Regel, wir haben Stärkungsmittel, die uns helfen können, damit dieses göttliche Leben, das Leben des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, immer mehr sich in uns entfalten kann, immer mehr Raum gewinnt. Denken wir daran, dass Gott uns sein göttliches Leben zurückgegeben hat in der Taufe. Und nun, von nun an sollen wir daran denken und nie vergessen, welche Mühen dieses große Werk der Erlösung Gott gekostet hat. Und wir sollen uns überlegen, worin eben dieses übernatürliche Leben besteht, was das übernatürliche Leben ist, die Gegenwart Gottes in der Seele durch die Gnade.
Gott. Gott in uns, das geistseelische Leben im Menschen, Teil 1. Das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung mit Pater Gregor Lenzen. Er schreibt, inspiriert von Gedanken des Buches Gott in uns von Raoul Plus, einem Jesuiten, der das Buch Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Aber eine bleibende Gültigkeit hat es offensichtlich, denn wir hören, das spricht uns auch heute an. Pater Gregor wird seine Gedanken nun fortsetzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich folge weiter den Ausführungen von Pater Plus in seinem Buch Gott in uns, wo er eben darauf hinweist, dass wir durch die Sünde, durch die Ursünde, dieses übernatürliche Gut des göttlichen Lebens in uns verloren haben und dann, wie Gott beschloss, dem Menschen dieses unaussprechliche Glück wiederzugeben. Und um diese Rückgabe zu vollziehen, wie Gott selber auf die Erde herabsteigen wollte in der Menschwerdung. Und er schreibt, Gott hat nur deswegen auf die Erde kommen wollen, um in unsere Seele zurückzukehren. Nicht zum Stall von Bethlehem zog es ihn hin, sondern in unser Herz. Darin wollte er wieder einkehren, damit wir abermals würden, was er bei der Schöpfung aus uns gemacht hat, nämlich Gottes Träger. Also unsere Seele soll Gott tragen. Und das wird durch die heiligmachende Gnade in der Taufe wieder eine Wirklichkeit. Unsere Seele wird ein wahrer Tempel Gottes, ein Himmel, könnte man sogar sagen. Die Briefe der Apostel, so schreibt Pater Plus weiter, lehren uns wiederholt, dass wir uns als Tempel Gottes, als wirkliches Gotteshaus betrachten sollen. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Und diese Lehre stützte sich auf die klaren und bestimmten Worte des göttlichen Heilands, die wir im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 23 lesen. Wenn jemand mich liebt, so wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen, bei ihm bleiben und Wohnung bei ihm nehmen. Der dreifaltige Gott also nimmt Wohnung im Menschen, in der liebenden Seele. Die Dreifaltigkeit kommt, um zu verweilen, um Wohnung zu nehmen, um die Seele immer vollständiger, immer vollkommener zu vergöttlichen. Aber solange es nicht so weit kommt, ist unsere Gegenwart, unser Leben, also gemeint ist hier die Sünde. Solange es nicht zur Sünde kommt, zur Todsünde, ist unsere Gegenwart, gemeint ist die Gegenwart der heiligsten Dreifaltigkeit, unser Leben in dir, Mensch, eine Tatsache. Dieser Zustand der göttlichen Gegenwart in uns wird hier angesprochen. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig, wie es im 2. Petrusbrief heißt. Durch die Gnade sind wir, um ein weihnachtliches Bild aufzugreifen, eine lebendige Krippe. Und enthalten und tragen in uns Jesus Christus, zwar nicht als Mensch, aber als Gott. Die drei Weihnachtsmessen haben eine mystische Bedeutung. Die erste Messe erinnert an die ewige Geburt des Wortes aus dem Schoße des Vaters. Die zweite erinnert, wie Christus in Bethlehem geboren wurde. Die dritte endlich, wie er in jeder einzelnen Seele durch die heiligmachende Gnade geistig geboren wird. Diese Gottesgeburt im Herzen muss es uns immer wieder gehen. Und so werden wir gleichsam durch die Gnade lebendige Ziborien und enthalten und tragen in uns Jesus Christus, zwar nicht als Mensch, aber was mehr ist als Gott. Wir tragen Gott in unserer Seele überall hin. Wir tragen ihn in uns, in unserem Inneren, wo er gegenwärtig ist, und tragen ihn in alles hinein. Wir sind Tempel Gottes. Origenes schreibt einmal über die heiligmachende Gnade und das göttliche Leben in uns: Ich weiß, dass meine Seele bewohnt ist. Sie ist bewohnt, da sie mit Gott erfüllt ist, da sie Christus und den Heiligen Geist besitzt. Diese Glaubenswahrheit hat zum Beispiel ein französischer Offizier tief verspürt. Er war zu strenger Festungshaft in Lille verurteilt. Und in seinem Unglück, Jesus im Heiligsten Sakrament nicht mehr besuchen zu können, tröstete er sich mit dem Gedanken: Gott ist ja durch seine Gnade in meiner Seele zugegen. Nichts kann mich hindern, ihn hier zu besuchen. Um eine gute Anbetung zu halten, schrieb er, kehre ich in mich selbst ein und bete Gott an, der in mir gegenwärtig ist. Sind wir nicht Tempel Gottes? Folgen wir auch dem Rate eines Prälaten, der sagte, deine Seele sei ein Tabernakel, vor dem du oft niederfällst, um den göttlichen Gast zu verehren, der in dir wohnt. Von diesen Glaubenswahrheiten waren natürlich auch die Heiligen, die großen Gottliebenden erfasst, so zum Beispiel die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, eine Karmeliterin von Dijon. Über sie schreibt Pater Plus in seinem Buch, sie ließ ihr geistliches Leben sozusagen ganz im Dogma, also im Glaubenssatz vom Innewohnen Gottes in uns aufgehen. Und sie starb nach nur wenigen Jahren Ordensleben, aber hinterließ ein herrliches Beispiel, wie vertraut der Verkehr mit Gott in unserem Inneren sein kann. Einige Zitate aus oder über sie, über ihr geistliches Leben. Da heißt es, das Eigentümliche, das ich an Schwester Elisabeth besonders schätze, ist, dass die Vollkommenheit dieser Klosterfrau im Grunde nichts anderes ist als die Entfaltung der Gnade, die regelmäßig fortschreitende, folgerichtige Entwicklung der drei göttlichen Tugenden, wie sie durch die Taufe alle eingegossen sind. Was will das heißen? Dass auch wir die gleiche göttliche Grundlage besitzen, auf der Schwester Elisabeth ihre Heiligkeit aufgebaut hat. Der göttliche Gast, der ihr gegenwärtig war, ist der gleiche auch in uns. Daran sollten wir uns immer wieder zwischendurch erinnern, dass wir auf dieser Grundlage aufbauen können, dass darauf ein ganzes Werk der Heiligung unseres Lebens aufgebaut werden kann, das dann letzten Endes zu einer immer größeren Vereinigung mit Gott und Umgestaltung in Jesus Christus hinein führen wird. Durch den bloßen Geist des Glaubens können wir, schreibt Pater Plus, in der lebendigen Erkenntnis der Gegenwart Gottes in uns sehr weit gelangen. Es ist nur Sache des Willens und der Übung. Und da sind wir gefragt. Die Übung der Gegenwart Gottes, dass wir bewusst in der Gegenwart Gottes wandeln, auf der Grundlage dieses gnadenhaften Innewohnens Gottes in der Seele. Dabei folgen wir, wie schon gesagt, der Lehre des heiligen Paulus, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Die schon angeführte selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit betrachtete die Worte Christi und des heiligen Paulus über die Gegenwart Gottes in uns. da wurde es ihr auf einmal klar, dass diese Worte nicht bildlich, sondern buchstäblich aufzufassen sind, dass Gott in uns nicht bloß eine Formel ist, sondern tatsächlich eine Wirklichkeit, eine erhabene Tatsache. Ihr ganzes Leben fasst sie in die Worte zusammen: in meinem eigenen Inneren mich innigst vereinigen mit den Gästen meiner Seele. Und diese Seelengäste waren niemand anderer als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da unsere Seele Gott besitzt, ist sie ein Himmel, können wir sagen. Wir sollen dafür sorgen, dass unser Haus Gottes ganz von den Dreien, von der heiligsten Dreifaltigkeit eingenommen und erfüllt sei. Das scheint mir das Geheimnis der Heiligkeit zu sein. Und es ist so einfach, wenn man denkt, dass wir unseren Himmel in uns tragen. Das sind Worte der seligen Elisabeth. Und das erinnert auch an eine Liedstrophe eines Liedes aus dem Gotteslob, das wir immer wieder einmal singen, jenes Christusliedes Morgenstern der finstern Nacht, wo es in der zweiten Strophe heißt: Schau, dein Himmel ist in mir, er begehrt dich, seine Zier. Säume nicht, o mein Licht, komm, komm, ehe der Tag anbricht. Also dieser Himmel in uns, wo Gott im Menschen anwesend sind, wo wir Hausgenossen Gottes sind. Dieser Himmel, der sich mitten in unserer Seele befindet. Ihr seid Tempel Gottes, sagt der heilige Paulus, und der Heilige Geist wohnt in euch. Und der Herr sagt: Bleibt in mir und ich in euch. Von der heiligen Katharina von Siena heißt es: Obgleich mitten in der Welt, wohnte sie doch gleichsam in einer Zelle, denn sie lebte in dieser inneren Wohnung ihrer Seele. Und noch ein Wort aus Exerzitienaufzeichnungen von der seligen Elisabeth, von der heiligsten Dreifaltigkeit. Da heißt es: Ich habe meinen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist Gott und Gott ist in meiner Seele. Dort hat sie allein mit dem Einzigen gelebt. Am Himmelfahrtsfest hat der göttliche Heiland der heiligen Margareta Maria Alacoque erklärt: Ich habe deine Seele erwählt, auf dass sie mir ein Himmel der Ruhe auf Erden sei, und dein Herz soll meiner göttlichen Liebe ein Thron der Wonne sein. Das sind Erfahrungen und Offenbarungen aus dem Leben der Heiligen, die auf diese Wahrheit der inneren Gegenwart Gottes hinweisen. Schon vor den genannten Heiligen haben vor allen Dingen die Kirchenväter auf diese Wahrheit des Glaubens hingewiesen. Ich habe schon Origenes zitiert. Es war dann vor allen Dingen der heilige Augustinus, der über diese Wahrheiten tiefe Worte gefunden hat, so zum Beispiel: Da wir den Gott des Himmels tragen, sind wir ein Himmel. Und in der Nachfolge Christi heißt es: Wo du bist, dort ist der Himmel. Also wo die menschliche Seele ist. Pater Faber übersetzt dies: Überall, wo Gott ist, bringt er den Himmel hervor. Und auch die große heilige Theresia von Avila war natürlich von dieser Gegenwart Gottes in uns erfasst. In ihrer Mystik spricht sie immer wieder darüber. Und der heilige Bernhard von Clairvaux schreibt: Die Seele ist nicht nur himmlisch zu nennen wegen ihres Ursprungs, wir müssen sie den Himmel selbst nennen. Und er sagt ferner: Es ist nicht zu verwundern, dass Gott gern den Himmel unserer Seele bewohnt. Als er die sichtbaren Himmel erschuf, sagte er nur, es werde. Für den Himmel unserer Seele aber hat er gekämpft, hat er all sein Blut vergossen. So kostbar und so wertwichtig war es dem Herrn, diesen Himmel im Menschen wieder zu erschaffen, ihm diesen Himmel wieder zurückzugeben. Natürlich können wir diesen Himmel durch die Sünde, wie schon angeführt, verlieren. Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, wie Paulus im 2. Korintherbrief sagt. Den Himmel in uns können wir verlieren. Wir können ihn nicht schauen und wir können ihn nicht genießen. Hier gibt es auch eine Trennung zwischen Glaube und Gefühl, wenn es um diesen inneren Himmel in uns geht. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Jedenfalls, denke ich, haben wir erkannt, wie wichtig es ist, sich an diesen Zustand zu erinnern, an dieses Gnadengeschenk, dass Gott in der Seele wohnt, durch die heiligmachende Gnade. Und die Schlussfolgerung drängt uns letzten Endes, folgende Schlussfolgerung von selber auf, dass ich daran arbeiten muss, dass der Himmel in mir immer weiter und größer werde.
Ein herzliches Dankeschön geht an Pater Gregor Lenzen für seine Gedanken zum Thema Gott in uns, das geistseelische Leben im Menschen, Teil 1. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Thema Gott in uns, das geistseelische Leben im Menschen. Heute hat uns Pater Gregor Lenzen im ersten Teil von der heilig machenden Gnade durch die Taufe, in der wir Kinder Gottes werden, gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Pater Gregor, für Ihre Gedanken und schön, dass wir auch das Lied, das Sie angesprochen haben, Morgenstern der Finsternacht, Schau, dein Himmel ist in mir, eben auch hören konnten. Vielen Dank. Ich begrüße an dieser Stelle Herrn Farb, der uns aus Zürich anruft. Grüß Sie, Herr Farb.
Ja, grüß Gott. Ich mache meine Frage kurz. Der Gregor Lenz hat ein wunderbares Thema angerissen, aber ich habe gesucht inzwischen schon nach dem Buch Gott in uns. Und ich habe schon Amazon aufgehabt, gibt es das nicht? Kann er mir eine Quelle suchen, wo man das finden kann?
Ganz einfach werde ich Ihnen das gleich sagen, Herr Farb. Ich denke, dass auch andere sich interessieren werden. Wir werden die genauen Angaben beim Hörerservice hinterlegen. Also wenn Sie nach der Sendung anrufen wahrscheinlich liegt es auch jetzt schon da unter 08328 921 110. Also noch einmal 08328 921 110. Da stehen auch noch die genaueren Kontaktdaten, sind da hinterlegt und da sollten Sie die alle erfahren können. Jeder, der sich interessiert, kann da im Hörerservice anrufen. Ich sage aber auch nochmal den Titel Gott in uns, Raoul Plus, geschrieben Plus, und ist 2011 herausgekommen, nochmal neu aufgelegt von Paul Karl, dem Herausgeber. Das ist so richtig, oder, Pater Gregor? Ich hoffe, das reicht dann auch erst einmal, aber im Hörerservice steht dann auch noch mehr. Dankeschön, Herr Farb, für Ihren Anruf. Und Herr Wolf ruft uns aus Bühl an. Grüß Sie, Herr Wolf.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Ja, wir hören Sie.
Ja, ich habe eine Frage. Das mit dem, dass Gott in unserer Seele wohnt, wie ist das dann eigentlich beim Ehepaar im Ehesakrament?
Wie ist dann nochmal die Gegenwart durch das Ehesakrament nochmal anders? Genau, Pater Gregor, was bedeutet das?
Na, es ist diese Gegenwart Gottes im Menschen, ist natürlich individuell in jedem einzelnen Menschen. Das Sakrament der Ehe ist natürlich hat eine eigene Qualität. Hier kommt etwas zur Abbildung von der Liebe Gottes zu den Menschen, von der Liebe Christi zu seiner Kirche. Ein Sakrament, ein Zeichen. Und die Eheleute werden natürlich diese Wirklichkeit umso fruchtbarer und tiefer leben können, je mehr sie, jeder einzelne Mann und Frau, aus der inneren Verbundenheit mit Gott in ihnen lebt. Das ist klar. Die Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen, in die Herzen eines jeden Einzelnen, die wird natürlich dann entsprechend auch noch stärker, wenn sie genährt wird durch die gegenseitige Liebe der Gatten zum Beispiel, nicht? Oder die gegenseitige Liebe der Gatten wird genährt durch diese inwendige göttliche Liebe, die in uns lebt.
Mhm. Dankeschön für Ihre Frage, Herr Wolf. Alles Gute Ihnen nach Rühl. Pater Gregor, noch so zum Abschluss habe ich mich gefragt, was verändert es, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Gott in mir ist, wirklich ein, dass jeder Getaufte diese ganz besondere Gegenwart Gottes hat, also im Sinne von der Kindschaft des Geschöpfes ist natürlich irgendwo auch Gottes Geist wirksam in jedem Menschen, aber durch die Taufe dann nochmal ganz besonders. Was kann das verändern? Ich habe gerade eben darüber nachgedacht und habe mir gesagt, wahrscheinlich ist es dann so, dass so viele kleine Kämpfe des Alltags dann so in die Nichtigkeit auch rutschen, nicht? Man nimmt anderes, man hat andere Perspektiven und man weiß vielleicht auch, von woher man sich eben diese Handlungskraft des Christen, ja, auch wo man die suchen kann.
Ja, genau, das ist der Punkt, denke ich. Diese Gegenwart ist ein unendlicher, unerschöpflicher Quellgrund der Kraft. Also da bin ich nicht mehr einfach nur mehr auf mich selbst zurückgeworfen, auf mich, diesen armseligen Menschen mit dieser schwachen Natur, sondern ich weiß, ich habe Anteil an seinem Leben, am Leben Gottes. Er ist mir ganz nahe. Er ist in mir und er trägt mich, er nährt mich, er hilft mir, meinen Alltag, das, was auf mich zukommt, was mir widerfährt, auch mit anderen Augen zu sehen, eine andere Perspektive zu entwickeln, die über das rein alltägliche Leben dieser Welt hinausreicht. Und das ist natürlich dann auch Freiheit, ja?
Also eine andere Weise, wie wir in diesem Leben, in dieser Wirklichkeit stehen können, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie diese göttliche Wirklichkeit in uns wohnt. Vielen Dank, Pater Gregor, dass Sie uns das nochmal wieder ins Bewusstsein gerufen haben, in diesem ersten Teil zum Thema Gott in uns, das geistseelische Leben im Menschen. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können noch einmal den Hörerservice anrufen, um das Buch von Pater Plüss auch da die genauen Angaben noch zu erfahren, 08328 921 110. Und wir freuen uns dann, Pater Gregor, wenn es weitergeht im kommenden Monat, soweit ich weiß.
Ja, denke ich, ja.
Dankeschön. Sie verfolgen das Programm von Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns dann auf die nächste Sendung mit Ihnen, Pater Gregor.
Danke.
Ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag. Pater Gregor gibt uns noch seinen priesterlichen Segen,
ja,
mit. Den hätte ich fast vergessen.
Segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.